Er hat zwar Zweifel, aber ist unglaublich naiv und ein ganz großer Idealist.
Er kommt relativ weit.
Du hast
weit
völlig
damit
recht, weil der Anschein gewahrt werden muss.
Der Anschein muss gewahrt werden.
Ist jetzt hier eine wahnsinnige Untertreibung, weil in Wirklichkeit geht es ja um eine totale Perversion.
Ja. Jetzt war ich vorhin in einem Schelmenroman und jetzt bin ich mitten in einem Krimi, wie ist denn das zugegangen? Und das ist der Vibe von diesem Roman. Ann-Kathrin, ich freue mich diesmal ganz besonders, obwohl es keine Überraschung geben wird heute, weil ich nämlich weiß, dass wir alle drei Bücher so richtig super finden. Ann-Kathrin lächelt ganz, ganz breit, weil sie sich auf diesen Podcast schon freut.
Ja, dieses breite Lächeln betrifft jetzt einmal ganz konkret das erste Buch. Das heißt das Alibi und ist von einem Mexikaner, der in Barcelona lebt. Er heißt Juan Pablo Villalobos.
Und das ist im Übrigen wieder mal so ein super, super, super schmaler Band. Also das ist tatsächlich ein Trend. Irgendwann mal müssen wir was extra dazu machen. Der hat irgendwie 122 Seiten. Also schnell gelesen und auch noch sehr schmal gesetzt.
Und es geht um einen Autor, der ein Problem hat. Das ist vielleicht das einzige Problem, sagt er nämlich, er ist glücklich. Also worüber soll er sonst noch schreiben? Und dann kommt er doch noch in ganz herrliche Turbulenzen. Und jetzt kann man den Podcast dann besprechen. Ich bin gespannt, Bettina, wie du das siehst, ob der Klappentext hält, was er verspricht, oder die Verlagsinfo, weil der Wagenbach Verlag, der das Buch rausgebracht hat, schreibt, diesen kurzen, warmen, hochkomischen Roman verlassen die Leser mit dem gleichen Problem wie der Autor als glückliche Menschen. Der zweite Roman, wobei man könnte bei beiden Büchern fast auch von langen Erzählungen sprechen, vor allem beim ersten.
Ja, ich habe mich nämlich auch gewundert, ich habe extra nochmal nachgeschaut und gedacht, aha, das geht jetzt als Roman.
Doch, ich glaube, alles muss als Roman durchgehen, weil irgendwie immer noch die Vorstellung herrscht, dass die Leser nur Romane wollen. Also dieses zweite Buch ist wirklich ein Gegengewicht, das ist viel, viel dunkler, es ist fast erstaunlich, dass es nicht so dunkel ist, wie es angesichts des Themas eigentlich sein könnte. Es heißt Zwei Staatsanwälte und ist vom Autor Georgi Demidov, einem Russen. Und dieses Buch hat eine ganz abenteuerliche Geschichte hinter sich. Es ist schon in der Sowjetzeit geschrieben worden, in der tiefsten Sowjetzeit. Ist dann vom KGB beschlagnahmt worden, unveröffentlicht und dann doch noch zum Vorschein gekommen, mit jahrzehntelanger Verspätung in Russland rausgekommen und mit noch größerer Verspätung hier auf Deutsch. Das heißt, es ist auch keine Wiederentdeckung, das ist eine Entdeckung und also ich finde eine ganz unglaubliche Entdeckung.
Wenn ich mich nicht täusche, ist der Autor gestorben in der Annahme, seine Texte seien vernichtet worden. Und das war für mich so, oder? Das macht einen im Nachhinein noch traurig, dieses Gefühl, der ist gestorben und weiß nicht, dass...
Also diese Tragik, also nicht nur 14 Jahre Gulag, wir werden dann drüber reden, sondern auch der Glaube, das ist alles vernichtet, was er danach geschrieben hat, um seine Erfahrungen in Texte und Literatur zu gießen. Und nur wenige Jahre später, also fast gleich danach ist das Sowjetsystem kollabiert und noch einmal fast gleich danach hat seine Tochter diese Texte zurückbekommen. Die Geschichte dieses Buches selbst und der anderen Bücher von dem Autor, es ist abenteuerlich und wahnsinnig bemerkenswert.
Ja, und dann kommt das dritte Buch, das Herzensbuch, das diesmal von mir kommt, Gesa Olkusch. Hast du von ihr schon mal gehört?
Nein, aber du hast mir das Zitat geschickt, das wir verwenden sollen für den Podcast und ich war sofort neugierig.
Sie ist eine absolute Langsamschreiberin. Sie hat vor 10 Jahren einen Roman veröffentlicht, Legenden. Der ist hymnisch besprochen worden und hat für einen Auszug aus diesem Roman einen Preis gekriegt und dann 10 Jahre nichts. Man kann jetzt rätseln, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber das Warten, kann ich sagen, hat sich gelohnt.
Ja, und wie heißt es überhaupt?
Das heißt Die Sprache meines Bruders und diesmal hat dieser Titel tatsächlich einen Sinn, weil mir passiert es immer wieder in letzter Zeit, dass ich mir die Titel von Büchern nicht merke, weil sie irgendwie an den Haaren herbeigezogen sind. Der ist nicht mehr irgendwie. Und das hat aber einen tieferen Sinn, weil es geht um zwei Brüder und einer ist sehr eloquent und der andere ist sehr stumm. Aber jetzt habe ich schon relativ viel verraten. Gehen wir zurück zum ersten Buch, Juan Pablo Villalobos, Das Alibi. Was wissen wir über den Autor? Er ist ursprünglich Mexikaner, wie die Hauptfigur in diesem Roman auch. Mhm. Er ist nach Barcelona gekommen.
wie die Hauptfigur.
In diesem Roman auch. Dort lebt er mit Familie, wie die Hauptfigur in diesem Roman auch. Und
mit der Brasilianerin, wie er sagt, weil er darf die Namen nicht verraten, auch von seinem Halbwüchsigen und seinem Mädchen, seinen Kindern. Und der Autor hat eine Firma für elektronische Produkte, habe ich im Internet gelesen. Das fand ich ganz lustig, weil im Buch selber kommt ja ein Autor vor, dem das immer ein bisschen peinlich ist, wenn er seine Profession sagen muss. Aber manchmal wird er dann gefragt, bist du ein echter Autor?
Da sagt er, er ist ein Viehzüchter.
Und deswegen sagt er immer, er ist ein Viehzüchter, hat wirklich eine Hacienda irgendwo in Kolumbien. Ja. Genau, dieser echte Autor, Villalobos, hat eine Firma für elektronische Produkte offenbar.
Und der echte Autor hat einen Roman geschrieben, der auf Deutsch erschienen ist und der vollkommen anders aufgebaut ist und tickt als dieser hier. Das ist nämlich ein tiefernster Roman über das Schicksal von Migranten aus Mittelamerika in die USA.
Ich glaube, das sind Erzählungen, oder?
Davor hat
er aber auch Romane, also Bücher geschrieben, die sich mit dem Drogenkrieg in Mexiko, also die dieses Thema haben. Und ich glaube, das Untypische ist jetzt nicht das, was er vorher geschrieben hat, sondern das.
Es ist
dieses legere Büchlein.
Es ist überhaupt ein sehr untypisches Buch und man fängt an zu lesen und ich so, hey, was ist jetzt bitte das?
Lies mal den ersten Satz vielleicht mit der Brasilianerin, wie er sie kennengelernt hat.
Wir waren glücklich, wir aßen Tacos, Butifarras und Feijoada. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Keine Ahnung.
Wir waren so glücklich, dass ich mir erlauben konnte, das schamlos an den Anfang eines Buches zu schreiben, als wäre es der Schluss. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, hören wir doch eine Passage aus diesem Buch.
Tut mir leid, wiederholte die Friseurin ohne Unterlass, während sie hektisch zu dem Waschbecken rannte, in dem sie mir die Haare gewaschen hatte, den Hahn aufdrehte und ihre linke Hand unter den Wasserstrahl hielt. Mit einer Mischung aus Angst und Ekel fasste ich mir an den Kopf, an die Stelle, wo ich den leichten Schlag gespürt zu haben glaubte, und stieß auf etwas, das ich zuerst für ein Stück des Verbands hielt, das sich dann aber als ein Stück Finger der Friseurin herausstellte. Es war klein, aber gemessen an der Größe ihrer Hände war es doch ein beachtliches Stück. Ich hätte es sofort weggeworfen, wäre mir nicht eingefallen, dass sie es brauchen würde, damit man es ihr wieder annähen konnte. Außerdem sah ich im Geist schon das Stückchen aus Haut und Fleisch auf dem Boden zwischen meinen abgeschnittenen Haaren liegen. Und diese schaurige Vorstellung ließ mir die Haare zu Berge stehen. Die Friseurin wickelte sich ein Handtuch um die Finger, während sie sich weiterhin wieder und wieder entschuldigte. »Es tut mir so leid«, sagte sie. Aber ich muss sofort zum Arzt.
So, das, was ihr jetzt gehört habt, ist sozusagen der Höhepunkt dieses kleinen Romans. Er geht zu einer Friseurin und die schneidet sich ein Stück von der Fingerkuppe ab oder vom Finger ab. Und was ist vorher passiert? Eigentlich so gut wie gar nichts. Darum geht's ja in diesem Roman. Der Autor ist glücklich, er ist zufrieden, in seinem Leben passiert nichts. Er fragt sich, was soll er jetzt eigentlich jetzt noch schreiben? Weil ich meine, aus diesem Glück lässt sich ja wenig destillieren. Er sagt dann schon mit den Kindern, redet er und sagt, also ich werde jetzt über euch schreiben und einfach das, was hier passiert. Und die Kinder sind überhaupt nicht begeistert, wollen hier nicht vorkommen. Deswegen nennt er sie auch den Halbwüchsigen und das Mädchen und sagt, nein, er schreibt eh nie so ganz genau das, aber er schreibt dann halt darüber, wie er in der Früh, nachdem er das Mädchen zur Schule gebracht hat, geht er zu einem Gastroenterologen. Ich müsste eigentlich dieses Wort flüssiger sprechen, weil ich habe ebenfalls wie dieser Autor eine Darmspiegelung gemacht, auf jeden Fall. Er war dort und bräuchte jetzt die Bestätigung für seine Frau, dass die ihn begleitet hat, weil die ist angestellt und die braucht quasi diese Zeiterfassungsgeschichte. Und er geht dorthin und er beißt sich an den Vorzimmerdamen schon einmal die Zähne aus. Die wollen ihm diese verflixte Bestätigung einfach nicht geben. Das muss die Frau selber kommen und überhaupt nicht außerdem. Und eine sagt dann zur anderen, ja, da kommen wir also quasi in Teufels Küche, weil wenn wir ihnen jetzt diese Bestätigung geben und dann vielleicht wird das irgendwie vor Gericht verwendet als Zeugenaussage, dann sagt er, jetzt war ich vorher in einem Schelmenroman und jetzt bin ich mitten in einem Krimi, wie ist denn das zugegangen? Und das ist der Vibe von diesem Roman. Es passiert praktisch nichts, aber alles das, was passiert, ist komisch und wir kennen es. Das ist vielleicht auch, es korrespondiert mit uns. Es hat immer so quasi diese zweite Ebene, wo er über das Bücherschreiben auch noch reflektiert und wir dürfen uns da mittragen lassen.
Und zu dieser Sache mit dem Reflektieren über das Schreiben, über das Autorsein, muss ich sagen, das ist etwas, was an mich oft sehr lenkt. Mhm. Ich glaube, wir haben sogar mal drüber gesprochen. Das machen Autorinnen und Autoren, vielleicht Autoren sogar noch mehr, sehr gerne. Und es ist nicht immer so toll, ja, zu lesen. Und hier für mich ist das eine Ausnahme, weil hier macht es richtig Spaß. Und das alles, was Ihnen da passiert an dem Tag, das ist im Grunde genommen ein Tag, oder? Es hat eine Vorgeschichte, zwei Tage davor, der bereitet da alles vor. Aber in Wirklichkeit eigentlich ist dieser Autor, nachdem er diese Bescheinigung haben wollte und nicht bekommen hat, am Schreibtisch, so habe ich mir das dann irgendwie zurechtgereimt, und dann kann er nicht mehr schreiben und geht irgendwann raus, landet bei dieser Friseurin.
Das muss man sagen, sein alter Friseur hat ihn nämlich im Stich gelassen, schnöde. Er ist nämlich, hat seinen Friseursalon aufgegeben und jetzt muss er eine andere suchen und er kommt zu dieser vollkommen wahnsinnigen Bretonin.
Die offenbar im Unterschied zu ihm wirklich eine heftige Geschichte hat. Haben wir vom Supermarktwächter schon erzählt?
Nein, weil der kommt ein bisschen später und der wird eingeführt in einer Lesung. Und der möchte selber schreiben. Und da gibt es natürlich auch wieder jede Menge Verwicklungen. Und das Süßeste daran ist, dass man ihm sagt, es wartet jemand auf Sie. Ein Leser wartet auf Sie zu Hause. Sie müssen nach Hause kommen. Und er denkt sich, oh, ich habe einen Fan, wie schön. Und er soll doch gleich herkommen. Und er sagt, gibt die Adresse von diesem Lokalpreis. Und sagt, er lädt ihn auch ein und ist ganz so hochgestimmt. Und dann kommt nur dieser Supermarktwächter daher, der über sein eigenes Leben schreiben möchte.
Und vor dem er ein bisschen Angst hat, weil er so ein Muskelprotz ist. Also er hat ja auch offenbar ein bisschen ein Misstrauen gegenüber seinen eigenen Lesern. Ja? Also einerseits will er diese Ehrung, aber der scheint ihm dann ein bisschen eher wie ein Stalker. Fazit ist eigentlich, dass wir am Anfang einen Autor haben, dem nichts passiert. Ja? Das Problem hat, dass ihm nichts passiert. Dann passiert an einem Tag wahnsinnig viel. Ich finde auch die Wendungen am Ende sehr nett, diese zwei Wendungen am Ende. Was passiert mit der Bescheinigung?
Und was passiert mit diesem, aber ich verrate nichts. Die Ann-Kathrin schaut mich nämlich schon strafend an, damit ich ja nicht verrate, was mit dieser kleinen Fingerkuppe, was es damit auf sich hat.
Das heißt, am Ende ist dann doch ganz viel passiert und, also ich muss sagen, wie ich das Buch gelesen habe, weil das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Ich war mit Freundinnen in der Therme. Und im letzten Moment habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt irgendeine Lektüre mitnehmen, aber vielleicht komme ich ja doch dazu, ganz ein bisschen zu lesen. Aber es soll unbedingt was Angenehmes und Kurzes sein. Und dann habe ich ja meine Bücherstapel mit Neuerscheinungen schnell durchgeschaut. Und da hatte ich vor ein paar Wochen schon kurz reingeschaut und mir gedacht, das könnte was sein. Ja? Und dann habe ich mir das geschnappt und mitgenommen. Und warum? Weil es auch wirklich hübsch ist. Es hat dieses knallige Rot, das ich so gern mag. Es ist eins von diesen wirklich schönen Büchlein aus dem Wagenbach Verlag.
Und es ist ein Foto drauf von einer sehr altmodischen Schaufensterpuppe unter einem sehr altmodischen Haartrockner, die es halt früher gegeben hat in den Salons, ne, wo man sich so drunter gesetzt hat und dann kam diese Haube runter und
Zeig mal her, das ist der Unterschied zwischen uns, ich sehe das Rot und du siehst, schau keine Bilder an. Du hast dir das Bild genau angeschaut. Und es war echt ein Volltreffer. Und für mich ist das jetzt wirklich so ein Gesamterlebnis. Und das ist ein Buch, wo ich sagen würde, mei, das ist ein Buch für den Park, das ist ein Buch für den Strand, das ist ein Buch zum Wohlfühlen. Und das klingt jetzt irgendwie so, das ist Buch zum Wohlfühlen, klingt irgendwie so, könnte ein bisschen herablassend klingen, was es halt überhaupt nicht ist, weil ich finde, es ist so legerend, dabei so kunstvoll gemacht.
Und abgesehen davon finde ich, dass man das nicht unterschätzen darf, wenn es Bücher schaffen, dass man sich wohlfühlt beim Lesen, ist das eine eigene Qualität. Ich weiß, dass das lange Zeit ein bisschen so, wie soll ich, man hat ein bisschen mit Verachtung drauf geschaut und in Zeiten wie diesen brauchen wir solche Bücher immer wieder dazwischen, weil es gibt ja auch andere und die sind mindestens genauso wichtig wie jetzt das zweite, auf das wir zu sprechen kommen. Dann sprechen wir mal über den Autor und sein Schicksal. Du hast es schon angerissen, Ann-Kathrin, am Anfang.
Genau, wir tauchen jetzt in die Düsternis ein. Der Autor Georgi Demidow ist 1938, das war in der Zeit des großen Terrors unter Stalin, verhaftet worden. Er war ein Physiker und zwar ein sehr, sehr fähiger Physiker, wird von manchen Elite-Physiker genannt. Und er ist zu mehreren Jahren lagerhaft verurteilt worden, also ohne zu wissen, was für ein Grund, also war grundlos, wie bei so vielen Fällen. Die Haft ist dann verlängert worden, insgesamt hat er 14 Jahre im Lager verbracht, ist zurückgekommen und hat danach zu schreiben begonnen, und zwar mit der Schreibmaschine, weil seine Finger im Lager erfroren waren, er konnte keinen Stift mehr halten. Und das muss ihm wahnsinnig wichtig gewesen sein. Und umso schlimmer war es dann, als der KGB 1980 gekommen ist und alles, wirklich alles beschlagnahmt hat. Und zum Tragischen dieser Geschichte gehört auch, dass der Autor einfach bis zum Ende seines Lebens nicht gewusst hat, ob diese Texte jetzt, alle seine Manuskripte, ob die verloren sind oder nicht. Und er ist gestorben, ausgerechnet kurz vor dem Kollaps der Sowjetunion, 1987. Und seine Tochter hat nur kurz nach der Perestroika, kurz nach dem Ende des Kommunismus, die Manuskripte erhalten. Also sie hat einen Berater von Gorbatschow, hat sie einmal gefragt, ob er vielleicht was machen kann, ohne zu wissen, gibt es seine Manuskripte noch? Und der hat ihr dann tatsächlich die Manuskripte alle ausgehändigt. Und dann sind die ersten Bücher von ihm in Russland erst 2008 erschienen. Da hat es dann noch einmal so lange gedauert, bis die auf Russisch erschienen sind. Und leider Gottes, würde ich sagen, sind sie bei uns erst seit 2023 erschienen. Also der Roman Fone Quas oder Der Idiot, das war das erste. Und jetzt eben Zwei Staatsanwälte. Ich habe beide Bücher gelesen und finde sie unglaublich.
Erzählst du ein bisschen was über das erste, weil das habe ich ja nicht gelesen?
Beide Bücher spielen im Jahr 1937 am Höhepunkt des großen Terrors unter Stalin, wo es alle treffen konnte, wirklich jeden grundlos. Und das erste Buch, da geht es um einen Leiter eines Energieverbunds, der aus heiterem Himmel verhaftet wird. Also es ist ein bisschen schon autoerschöpft aus der eigenen Geschichte. Und dann inhaftiert ist in einem unerträglich stinkenden Raum mit Dutzenden Insassen auf wenigen Quadratmetern, ich will nur ein Detail nennen, dass die auf dem Boden, ohne Unterlage, so liegen mussten, wenn sie schlafen wollten, dass sie nur sich auf Kommando gemeinsam umdrehen konnten, weil nicht einmal der Platz dafür da war, dass sie einer so umdreht. Auch schon in diesem Buch beschreibt Demidov die Details so gut und so präzise. Und er ist wirklich, das habe ich auch von anderer Seite gelesen und gehört, auch als historische Quelle interessant, weil er wirklich das, was er erlebt hat, beschreibt in diesen Details. Wie hat es dort gerochen in den, wie sind die Wärter umgegangen mit den Gefangenen, wie die Gefangenen miteinander, wie war dieser ganze Aberwitz mit den Verhören und Geständnissen? Und eben in diesem ersten Roman spielt eben dieses Gefangenwerden und das Verhör und Geständnis die Hauptrolle. Und in dem Roman, den wir jetzt haben, Zwei Staatsanwälte, haben wir eine andere Perspektive, nämlich die eines jungen, idealistischen, total an das Sowjetsystem glaubenden jungen Juristen, Staatsanwalt, der einen Brief in die Hände bekommt, einen ganz eigenartigen Brief.
Er ist mit Blut geschrieben, ja, stellt er fest.
Genau. Und zum Schluss kommt, da stimmt etwas nicht mit dem ganzen System, es muss eine Verschwörung im Inneren des Sowjetsystems, im Inneren des NKWD geben, die gegen dieses tolle stalinistische System arbeitet. Wir haben gerade vom Brief geredet, jetzt hören wir diese Stelle an, in der dieser Brief vorkommt.
Eines Tages, als er seinen Anteil an der Post der Altägler des städtischen Hauptgefängnisses sortierte, fand Kornew in einem gewöhnlichen, mit gewöhnlichem Bleistift beschrifteten Umschlag einen sehr ungewöhnlich aussehenden Brief. Aus dem schmalen, irgendwie an eine Mondsichel erinnernden Pappstreifen mit zerrissenen Rändern stieg der Geruch der Unheimlichkeit alter Kerker und Folterkammern auf, von denen Mischa Kornew in seiner Kindheit mit tiefem Interesse gelesen hatte. Doch schon damals war ihm klar gewesen, dass diese Geschichten und ihre Figuren zu einem gewissen Grad ausgedacht waren. Jetzt hielt er ein echtes Dokument in den Händen. Einen Fetzen Pappe, zweifelsohne beschrieben mit Blut. Es bedurfte nicht einmal des kleinen Kurses in Kriminalistik, den angehende Juristen an ihrem Institut absolvierten, um dies festzustellen. Ein sehr realer Insasse von Block Nummer 5 des hiesigen Stadtgefängnisses, Kornew wusste bereits, dass es sich um den Block für die politischen Gefangenen handelte, hatte mit eigenem Blut eine Eingabe an die Staatsanwaltschaft geschrieben und darum gebeten, ihn in seiner Zelle zu besuchen.
So, wir befinden uns jetzt schon ein bisschen weiter in der Handlung. Der Staatsanwalt hat gerade erst diesen Brief bekommen. Wir als Leser kennen ihn schon. Dieser Brief ist deswegen in die Hände des Staatsanwalts gekommen, weil er einem Häftling im Hauptgefängnis von Moskau in die Hände gefallen ist, was eigentlich überhaupt nicht der Fall hätte sein sollen. Eigentlich gehört dieser Brief nämlich zu den Briefen der politischen Gefangenen, die niemals nach außen dringen. Also die Gefangenen glauben zwar, der wird abgeschickt, aber diese werden nur gesammelt und vernichtet. Wir haben es gehört in der Passage, es ist ein makabrer Brief. Der Gefangene hat einen Halm aus dem Kopfkissen verwendet und mit seinem eigenen Blut geschrieben. Und das Material ist nicht Papier, weil er hatte keins, sondern das Schild von einer Kappe. Und wie gesagt, dieser Brief ist durch einen Unfall in die Hände eines anderen Häftlings gelangt, eines Häftlings, der nicht so schwerst inhaftiert ist, der nicht als sozial gefährlich inhaftiert ist, sondern als sozial schädlich, also eine andere Kategorie. Das waren so Kleinkriminelle, er war überhaupt nur so ein Hehler, der heimlich Sachen verkauft hat, die er nicht hätte dürfen. Und irgendwie geht da der Schalk mit ihm durch oder er denkt sich, ja, wenn ich schon sozial schädlich bin offiziell, den Brief leite ich weiter. Er ist gerichtet an die regionale Staatsanwaltschaft und er steckt ihn in einen Umschlag und im Gefängnis schaut man da auf diese normalen Briefe nicht, also die werden nicht geöffnet und er wird tatsächlich abgeschickt und gelangt zu diesem jungen Staatsanwalt. Und durch einen Riesenzufall ist dieser Staatsanwalt nicht so wie die anderen, die wissen, dass sie eigentlich nur eine formale Funktion zu bedienen haben, nämlich alles abzusegnen und nichts zu bemerken, sondern dieser junge Jurist ist wirklich ein Idealist und glaubt an die gute stalinistische Rechtspraxis.
Er glaubt eigentlich an die gute marxistische Rechtspraxis. Ich habe so das Gefühl, okay, Stalin ist okay, aber so quasi das Grundlegende dahinter, er ist im Gegensatz zu seinen Kollegen und Kolleginnen höchst gebildet. Also von seiner Mutter her hat so quasi unglaublich viel theoretisches Rüstzeug, ist deswegen eigentlich Firma und hat immer als Erster abgeschlossen und kommt jetzt in diese Superposition, die so eigentlich für eine völlige Überforderung ist. Warum kommt denn diese Superposition? Weil schon die stalinischen Säuberungen begonnen haben und es werden einfach routinemäßig alle 2-3 Jahre wird im Grunde genommen die halbe Führungscrew ausgetauscht.
Monate
wird die gesamte Führungscrew ausgetauscht, weil sie im Verdacht steht, zu intrigieren gegen Stalin. Das ist dort die gängige Praxis und deswegen ist er mit Mitte 25. Ist er in dieser unglaublichen Position und kriegt uns natürlich schon relativ rasch mit. Er soll sich da hier bitte nicht zu sehr einmischen. Er soll da nicht zu viel nachfragen. Er soll sich darauf beschränken, lauter Hackeln zu machen und dann ist schon alles gut. Und am Anfang denkt er sich so, naja, vielleicht, aber es sind die Zweifel schon bei ihm
gesät. Da hast du völlig recht. Er glaubt an die Theorie, ja, also Theorie, die ja auch verkündet wird immer noch, ja, aber er hat schon seine Zweifel, da ist ein Freund verschwunden.
Es gab einen Freund, der ebenfalls komplett an die marxistische Sache geglaubt hat, aber quasi hellsichtiger als unser Staatsanwalt hält, schon gemerkt hat, hoppala, da stimmt was nicht. So wie das jetzt, auch wie dieses Justizsystem tickt, das entspricht eigentlich nicht mehr dem, was es, also es ist im Grunde halt einfach bigott. Sie sagen das eine und machen das andere.
Ist jetzt hier eine wahnsinnige Untertreibung, weil in Wirklichkeit geht's ja um eine totale Perversion.
Ja.
Ja, der Clou an dem ganzen Roman ist ja, dass dieser junge Jurist, wir können das jetzt glaubwürdig finden oder nicht in diesen Jahren des großen Terrors, dass der im Grunde genommen wahnsinnig naiv ist. Er hat zwar Zweifel, aber ist unglaublich naiv und ein ganz großer Idealist. Jetzt stößt er auf diese Sachen, die überhaupt nicht stimmen, wird immer misstrauischer,
und
ist zuständig für die Gefängnisse übrigens, wo er aber sieht, dass er eigentlich nicht erwünscht ist und gar nichts machen soll in Wirklichkeit. Und was ist seine Konsequenz? Zu welchem Schluss kommt er, wenn er sieht, dass so viele Dinge ganz schrecklich offenbar laufen oder einiges sehr schlimm läuft, aber dieses System ja so großartig ist? Es muss im Inneren eine Verschwörung geben. Eine Verschwörung innerhalb des NKWD. Das ist das sogenannte damalige Innenministerium, wo auch die Geheimpolizei war. Es muss dort Elemente geben, es muss dort Leute geben, die eigentlich gegen das System arbeiten, dieses System demontieren wollen. Und er muss das jetzt unbedingt weiterleiten. Und eigentlich, paradoxerweise, und auch das gehört zu dieser Konstruktion des Romans, paradoxerweise denkt er ja da in einem Rahmen, den Stalin vorgegeben hat, weil diese Jahre des großen Terrors, die Doktrin war, der Volksfeind ist überall, dort, wo er am Regime treuesten wirkt, kann er am meisten sein, weil das sind die raffiniertesten. Und er muss überall entlarvt werden. Es müssen immer neue Verschwörungen aufgedeckt werden. 1937 war das Jahr, wo im Juli der Beschluss ausgegeben wurde, dass es auch Opferquoten gibt für jede Region. Das war zum Teil eine Herausforderung. Zum Teil wurde auch angefragt, dass die Quoten erhöht werden. Das heißt, der junge Staatsanwalt denkt eigentlich total stalinistisch. Und das ist der Clou dieser ganzen Geschichte. Gerade weil er so denkt, kommt er darauf, da muss es eine Verschwörung geben. Ja. Er muss das jetzt aufdecken. Er muss unbedingt an höchste oder fast höchste Stelle, damit was getan wird. Und er muss unbemerkt, die höheren Stellen warnen. Was soll er tun? Er muss zum Generalstaatsanwalt. Und dieser Generalstaatsanwalt, der zweite Staatsanwalt aus dem Titel ist, ist eine berüchtigte historische Person, nämlich Andrei Wyschinski.
Und da hast du also diesen sehr, sehr naiven Staatsanwalt. Und du hast auf der anderen Seite diesen mit allen Wassern gewaschenen, reinen Pragmatiker. Also du hast eigentlich den Ideologen, der wirklich an die Sache glaubt, und den anderen, der sich auf raffinierte Art und Weise an die Macht gebracht hat und ganz, ganz genau weiß, was er tun muss, um an dieser Macht zu bleiben. Und was eine fast ein bisschen humoristische Note reinbringt, weil du ja gesagt hast, es ist nicht so düster, wie es sein könnte, ist diese innere Spannung von diesem jungen Staatsanwalt, der auf der einen Seite unglaublich gewieft ist. Er weiß ja ganz genau, was er machen muss. Er darf jetzt auf gar keinen Fall den nächsten Zug nehmen. Er muss den allerersten Zug nehmen. Er darf diesem System auf keinen Fall Zeit geben, ihn jetzt zu verfolgen. Er weiß ja, was passiert. Aber auf der anderen Seite hat er diese grundlegende Naivität, die aus seiner Ideologie herauskommt. Und aus dieser Spannung gibt's immer wieder mal, er steht immer wieder mal Witz.
Ja. Genau. Und man erfährt ja vieles aus seiner Perspektive. Es ist eine interessante Erzählart, die er da hat, der Demidov, weil er immer wieder so Sachen im Indikativ einfach so sagt. Ja. Und in Wirklichkeit ist das eine Perspektive von einer Person und oft total für uns aberwitzig. Ja. Aber er stellt es einfach so hin und die Distanz vom Leser, das wird er wahrscheinlich auch einfach voraussetzen, entsteht eh von selbst. Und
es hat ein bisschen was von einem Schelmenroman, weil er dazwischen gar so naiv auf die Sachen schaut.
Ja, das mit der Naivität war ein interessantes Element für mich in dem Roman, weil ich mir schon die ganze Zeit zuerst gedacht habe, ja, also eher für die Konstruktion des Romans ist es ganz wichtig, dass er diesen naiven Idealisten hat. Glaubwürdig im Jahr 1937 kann das ja echt überhaupt nicht sein. In der schlimmsten Phase des schlimmsten Terrors von Stalin, wo es jeden treffen konnte. Yeah. Also es ist sicher überzogen. Ja. Aber was ich schon glaube, ist, dass wir unterschätzen können, wie sehr die Leute, und das geht aus Zeugnissen hervor, wie sehr die Leute nicht daran glauben konnten lange Zeit, dass quasi der Kopf von ganz oben stinkt. Also dieses, das kann Hitler nicht gewusst haben. Bei uns hat seine Entsprechung dort gehabt. Ich habe jetzt eben aus dem gegebenen Anlass ein anderes Gulag-Buch, also ein Haftbuch in Händen gehabt von der Jewgenia Ginsburg, die war 18 Jahre im Gulag. Das ist auch eins der stärksten Bücher über die stalinistischen Lager und den stalinistischen Terror. Und da schreibt sie auch zum Beispiel, also sehr früh in den 30er Jahren, wurden Leute rund um sie verhaftet und sie hat sich dann über eine Verhaftung empört und ihr Umkreis hat gesagt, entschuldige, der kann, wenn er eingesperrt wird, der muss er Schuld haben. Die machen nicht solche Fehler. Und das war vielleicht in der ersten Hälfte der 30er Jahre, aber auch lange Zeit noch war das nicht so völlig abwegig, dass man geglaubt hat, das sind in den Regionalabteilungen oder sogar innerhalb der Zentrale des NKWD sind da Elemente, die gegen das System arbeiten.
Dazu kommt aber schon, dass das ganze System auch darauf aufgebaut war, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt im Moment. Jetzt muss man so quasi disruptiv sein, würde man heute sagen. Jetzt muss man mal alles kaputt machen und dann später machen wir es richtig. Und das weiß dieser Staatsanwalt schon auch, dass das so ein bisschen die Entschuldigung ist von ganz oben. Also das hier, was nicht stimmt, das weiß er. Er nimmt aber an, alles für das Ziel. Und da geht er eine Zeit lang mit, bis zu einem gewissen Punkt, da kann er nicht mehr mitgehen und dann geht er zum Oberstaatsanwalt.
Und ja, genau. Und was wir schon, glaube ich, erwähnt haben, ist, dass Demidov wirklich auch historisch wahnsinnig interessant ist durch die Details. Und dieser Andrei Wyschinski zum Beispiel spielt eine zentrale Rolle im großen Terror. Er hat quasi wirklich diese Rechtsgrundlage geliefert, die dem völligen Wahnsinn, dem juristischen Wahnsinn, dem unjuristischen Wahnsinn, einen ganz erstaunlichen Anschein von Rechtmäßigkeit gab. Also er war wahnsinnig raffiniert, er muss sehr, sehr talentiert gewesen sein. Ein toller Jurist, er war Rektor an einer Moskauer Uni. Seine Reden, die er in den Schauprozessen gehalten hat, wurden in der frühen DDR zu Schulungszwecken verwendet. Eine frühe Justizministerin in der DDR hat gesagt, das ist vorbildhaft für unsere Rechtspraxis. Also Wyszynski ist wirklich also quasi für die juristische Theorie ganz wichtig. Und er hat übrigens überlebt. Er ist einer der wenigen nicht umgebracht worden. Ist die Frage, ob er sich später selbst umgebracht hat, aber er war sogar nach dem Zweiten Weltkrieg Außenminister noch und Diplomat in der Welt.
Und all diese Theorien, die er vertreten hat, weil zum Teil klangen die ja ganz gut. Und das nutzt unser erster Staatsanwalt, also der junge Staatsanwalt, bis zu einem gewissen Grad auch aus. Und das ist auch ein gewisses komisches Element, wie er in dieses Gefängnis kommt. Und eigentlich hat er dort nichts verloren. Es ist alles klar, er hat dort nichts verloren. Er soll einfach nur seine Hackerl machen und nicht irgendwo nachschauen.
Obwohl auf dem Papier steht, also von Wyszynski, hat dekretiert, es darf keine Verhaftung geben, ohne dass ein Staatsanwalt die Unterschrift gegeben hat. Also formell waren sie wahnsinnig wichtig, informell nicht.
Informell nicht. Und wenn jetzt jemand kommt, der dieses System ein bisschen aushebeln möchte, dann gelingt das bis zu einem gewissen Grad. Weil er kann jederzeit sagen, ich komme hierher, ich habe das Recht, diesen Gefangenen zu sehen. Und es traut sich ja keiner, ihm tatsächlich am Anfang irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Er kommt relativ weit damit.
Du hast völlig recht, weil der Anschein gewahrt werden muss.
Der Anschein muss gewahrt werden.
Wir werden nicht alles verraten. Wir haben eh schon sehr viel erzählt vom Inhalt. Ich würde es noch gern ganz kurz einordnen in diese Terror- und Gulag-Literatur, die sowjetische. Also alle kennen den Namen Solzhenitsyn, er hat den Nobelpreis bekommen, er hat hat in den 70er Jahren in die Welt Kunde getragen, ganz detaillierte mit seinen Büchern über die Lager, wie sie funktioniert haben, wie der Terror funktioniert hat, wie die Psychologie der Gefangenen, der Wärter, die Hierarchien, also wirklich in ganz, ganz viele Einzelheiten. Archipel, Gulag und so weiter. Es gibt so großartige Bücher aus der Zeit, die eben nicht so bekannt sind. Und einer davon, den ich fast für noch stärker halte als den Solzhenitsyn, ist der Warlam Scharlamow. Der hat viele Jahre in der Kolyma überlebt. Also man hat ja nur mit sehr, sehr viel Glück überlebt. Und vieles geschrieben dann. Also die Erzählungen aus Kolyma sind berühmt von ihm. Und derzeit erscheinen im Matthes und Seitz Verlag ein Band nach dem anderen. Also empfehlen kann ich zum Beispiel die Erzählungen aus Kolyma, das ist einfach so eine Auswahl. Aber man kann jetzt wahnsinnig viel von ihm lesen und mich hat es einfach umgehaut. Scharlamow ist einer, der zeigt wieder so radikal wie kein anderer, zeigt, wie der Mensch dort aufhört, ein Mensch zu sein, ja, wie er quasi zum Wolf wird. Und der Scharlamow war ein Freund von Demidow. Die haben sich im Lager kennengelernt. Scharlamow hat den Demidow in Erzählungen als Figur auftreten lassen. Sehr interessant finde ich, dass es zwischen ihnen einen grundlegenden Konflikt gab, von dem die Tochter erzählt hat, nach den Erfahrungen, nachdem sie beide überlebt haben. Sie erzählt von einer Begegnung der beiden und der Scharlamow schreit den Vater an: Wir sind einige der wenigen, die das überlebt haben. Wir brauchen Fakten. Das ganze Gedusel, Liebe, Gefühle, das kannst du dir sparen. Das gehört nicht da rein. Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Und Demidow, man merkt es an diesen Büchern, wo schon irgendwie was Menschlicheres noch erhalten bleibt, der sagt, ja, aber entschuldige, die Leute haben gelebt trotzdem. Es waren Menschen, sie haben trotzdem irgendwie gelebt und sie haben sogar geliebt. Und das gehört auch dazu. Und das sagt ganz viel aus über die unterschiedliche Art, wie die ihre Gulag-Erfahrungen geschrieben haben. Und ich finde beide, ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, Scharlamow ist eine unglaubliche Wucht, aber Demidow ist für mich eine ganz große Entdeckung mit beiden Büchern. Und sie sind nicht so lang, das ist vielleicht ein bisschen eine Ermutigung, wenn das Thema schon düster ist. Sie haben auch Absurditäten so viel drin, es ist ein bisschen humoristisch fast zwischendurch.
Und eine kleine Warnung, man braucht die ersten 20 Seiten, bis man drinnen ist. Also nicht zu früh aufhören, weil dann zieht's weg.
Ah, okay.
Ja, also wenn man jetzt nicht so tief drin ist in der Materie, überfordert er einen auf den ersten 20, 30 Seiten schon. Aber dann ist es wirklich, wirklich Super, man erfährt sehr viel mehr, ist nachher auch schlauer, weil es soll ja auch ein Buch sein, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und das tun wir in diesem Fall. Und wir erfahren auch, im Grunde genommen kann man ja das in jede, auf jede Diktatur auch umlegen. Also wie versucht wird, das Justizsystem auszuhebeln, ist ja dann doch oft relativ gleich.
Ich habe etwas fast vergessen, weil wir sagen, es ist ein Buch der Stunde. Es ist diesmal unser Buch der Stunde. In Cannes waren ja gerade die Filmfestspiele und da ist der neue Film von Sergej Losnitzer präsentiert worden. Und das ist eine Verfilmung von genau dem Buch von zwei Staatsanwälten. Es wird leider vielleicht nicht in Österreich gezeigt. Also in Deutschland gibt es schon einen Filmstart. Ich bin wahnsinnig neugierig, ich möchte ihn unbedingt sehen. Aber wie gesagt,
dann hoffen wir wenigstens auf irgendeine Streaming-Plattform, wo man das sehen kann.
Genau.
Es ist wirklich, ich bin echt gespannt, wie man das verfilmen kann.
Ja, also deswegen lauere ich jetzt geradezu, wo kann ich den noch erspähen? In Cannes war ich ja leider nicht.
Jetzt finden wir überhaupt keine vernünftige Überleitung zum nächsten Buch. Ich sage es jetzt einfach so, jetzt kommt das letzte Buch.
Das dritte.
Das Herzensbuch, das ich mit großer Begeisterung gelesen habe, Gesa Olkusch. Wir haben schon gesagt, vor 10 Jahren hat sie das erste Buch geschrieben mit sehr, sehr großem Erfolg, Legenden. Das hier ist das zweite, Die Sprache meines Bruders. Ebenfalls mit sehr, sehr guten Kritiken. Ich habe auch eine geschrieben. Und ich glaube, wir hören jetzt einfach mal schnell in dieses Buch hinein.
Die Mutter an den Kissen aufgerichtet lehnend, Parker neben ihr hockend, beide ununterbrochen vor sich hermurmelnd, als gäbe es in der gottverlassenen Einöde des Hauses wer weiß was zu berichten. Kasimir drückte sich hinter der Tür herum und versuchte vergeblich, ein Wort auszumachen, doch da konnte er lange in den Dämmer des Zimmers hineinlechzen. Mumble, Jumble, Musik, Singsang und so weiter. Seine Mutter sah ihn aus dem Augenwinkel und wollte ihn hereinwinken, ihn zu sich holen, zurück an den Platz an ihrer Seite, der einmal seiner gewesen war. Bis sie hierher gekommen waren und er wie ein Schatten in den Hintergrund gehuscht war, tonlos und heimlich und, wie sie fürchtete, unrettbar verloren.
Das ist ein Zitat, das mich sofort reingezogen hat, wie du es mir vorher per E-Mail schon geschickt hast. Ja, was haben wir da? Eine Einöde, ein Haus drin, eine Mutter mit ihrem Sohn, nehme ich ja mal an, und ein gewisser Parker. Ist das ein Mann? Also der scheint ein Rivale zu sein. Also den scheint der Sohn als ein Rivale zu empfinden.
Das ist, ja, man kann natürlich sagen, ein Rivale, es ist sein Bruder.
Falsch eingeschätzt.
Die Mutter ist mit ihren beiden Söhnen aus Polen, man kann sagen, geflüchtet. Man weiß nicht ganz genau, warum. Das bleibt offen. Manches bleibt zum Glück hier offen. Und ist in die USA eingewandert, hat dort ein kleines Häuschen gekauft, das der Kasimir, der hier jetzt irgendwie im Fokus steht, von Anfang an nicht leiden kann, weil es so unglaublich dünn ist und alles ist so klein und alles ist so unbeständig, wie halt Häuser in den USA oft sind. Jedenfalls, diese Mutter kommt in die USA, schaut mal, dass sie sich allen vorstellt, ist voller Unternehmungsgeist, geht von Nachbar zu Nachbar. Es wird für diese kleine Familie, diese neue polnische Familie, eine Gartenparty veranstaltet. Und anschließend legt sich diese Frau ins Bett und steht nicht mehr auf. Und was passiert jetzt? Und wir haben diese beiden Brüder, die jetzt aufwachsen mit dieser Mutter, an die irgendwie nicht heranzukommen ist. Die Mutter stirbt und die beiden sind in diesem Haus.
Die Mutter stirbt wie?
Das ist auch nicht wirklich klar, was es ist, woran sie stirbt. Es sind jede Menge Medikamentenfläschchen, spielen eine Rolle. Man muss dazu sagen, dieser Roman funktioniert so, dass man immer wieder mal überhaupt nicht weiß, wo man jetzt eigentlich ist. Also er fängt an, dieser Roman, und wir sehen den erwachsenen Parker, wie er in diesem Haus an der Spüle steht, sich die nackten Oberschenkel kratzt und Kasimir steht dort und es kommt sein Bruder, der Parker, vorbei in Windeseile, schnappt sich die Autoschlüssel, läuft raus aus der Tür und pfeift dabei. Und dieser Kasimir ist vollkommen empört und sagt, wieso kann der pfeifen? Seit wann wird hier gepfiffen? Was ist hier los? Und man denkt sich dann selber auch, was ist so schlimm am Pfeifen? Was ist das jetzt bitte? Und so nach und nach wird das aufgeklärt. Und das funktioniert der ganze Roman so, dass du immer wieder, wie wenn du in eine Situation reinkommst, die du nicht kennst und du musst dich zuerst einmal orientieren, Moment, was ist da los? Und das wird dann langsam aufgeklärt. Es ist hochraffiniert gemacht, dir wird es sicher gefallen, da bin ich überzeugt davon. Mhm. Und dann in der Beschreibung, vor allem in der Beschreibung dermaßen dicht, dass man einfach merkt, dass sie lang dran gearbeitet hat. Mhm. Das ist nicht so dahin erzählt, sondern...
Den musst du mir unbedingt borgen, also das weiß ich jetzt schon. Diese zwei Namen, Kasimir und Parker, hat das vielleicht auch irgendetwas zu bedeuten? Weil Kasimir wirkt ein bisschen so wie aus der alten Welt. Parker, englischer Name, ist der Jüngere?
Der Parker ist der Jüngere und das Wichtige ist, Parker schafft es, sich einen Job zu suchen, hat dann auch eine Zeit lang eine Freundin, der Kasimir nicht. Der Kasimir übernimmt dann ein bisschen die Rolle der Mutter und geht eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Und dann passiert was, und das möchte ich jetzt nicht so viel verraten, es passiert was und beide brechen aus. Und es ist ein Roman darüber, was machst du, wenn das Leben dir eine Chance bietet? Was tust du? Ergreifst du sie oder machst du lieber weiter wie bisher? Und man kann vorher eben nie sagen, was wird das Ergebnis sein, weil auch hier, du hast im Grunde genommen drei verschiedene Figuren, die Mutter und beide Söhne, die was versuchen, manche scheitern, manche nicht.
Ja, und zwei Fragen habe ich noch. Die eine, wann stirbt die Mutter, also wie alt sind die beiden?
Die sind junge Erwachsene. Also sie müssen nicht in die Wohlfahrt oder so, okay. Also die müssen jetzt nicht irgendwie adoptiert werden, sondern leben einfach weiter in diesem Haus. Sie sind noch sehr, sehr jung.
Mhm. Und die zweite Frage, ist das jetzt aus der Perspektive vom Älteren erzählt oder wechselt
das? Das wechselt. Also du hast auf der einen Seite die Perspektive des Älteren, dann kommt der Jüngere, dann kommt auch eine Freundin vor aus der Perspektive. Auch dazwischen hält sie das nicht so ganz, ganz, ganz klar ein. Es gibt noch ein kleines, also was mir besonders gut gefallen hat, ist auch nicht nur diese Beziehung zwischen den Brüdern und zur Mutter, sondern dieser Parker hat einen Fahrgast, der ihm ein besonderes Angebot unterbreitet. Das ist eine der Chancen, die sich bietet. Und wie beschrieben wird, wie dieser Fahrgast und der Chauffeur miteinander umgehen, wie dieses Machtgefälle ist und wie der eine das immer versucht zu überspielen, indem er zum Beispiel sagt, ja, er wird jetzt selber die Koffer reingeben in den Kofferraum, das soll nicht er machen, weil das ist ein gemeinsamer Ausflug. Und dann setzt er sich aber auf jeden Fall trotzdem nach hinten, weil so weit geht das Theater nun auch wieder nicht. Also selten so präzise dieses soziale Gefälle beschrieben.
Also das klingt, als hätten wir heute drei uneingeschränkte Empfehlungen, was ich total schön finde. Also wir haben da diese drei Bücher beieinander und ich glaube, es ist wirklich eine gute, sehr gute Auswahl, oder?
Ja, also ich bin auch glücklich gewesen, damit es lesen zu können.
Weißt du, manchmal hat man so Bücher da, die findet man toll, aber irgendwie denkt man, die sind vielleicht ein bisschen weniger, für andere nicht. Ja. Und bei den drei Büchern habe ich das Gefühl, dass man das wirklich vielen, vielen ans Herz legen kann.
Das stimmt. Und damit sind wir auch beim Ende dieses Podcasts.
Ja,
wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen, weil jetzt wird es im Moment schon ein bisschen dünner. Also jetzt kommen immer so viele neue Sachen raus. Doch, die Kingsolver kommt raus, die neue.
Wollte ich auch gerade sagen. Also da kommt, glaube ich, im Juni der neue Roman raus. Wir haben ja den Roman, der sie hier schlagartig so berühmt gemacht hat, besprochen. Simon Copperhead, das war so eine moderne Variante von Dickens Roman David Copperfield. Und diese US-Autorin, die so wahnsinnig viel Rummel gemacht hat hier auch im deutschsprachigen Raum in letzter Zeit, ist jetzt eben mit einem Roman wieder da ab Juni, der ein älterer ist, glaube ich.
Auf jeden Fall wieder 600 Seiten hat.
Na, oder doch ihr neuer.
Ich weiß es nicht, wir lassen uns überraschen. Egal. Dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Ich wünsche einstweilen schöne Lektüren.
Gesa Olkusch, Die Sprache meines Bruders, erschienen bei Residenz. Georgi Demidow, Die zwei Staatsanwälte, erschienen bei Galliani Berlin. Juan Pablo Villalobos, Das Alibi, erschienen bei Wagenbach.